Nee, liebe FC-Fans, auch während der freien Tage müsst ihr natürlich nicht auf FC-Content verzichten. Wir haben eine taufrische Folge für euch, FC-Podcast. Und heute niemand Geringeres als unser Vizekapitän und Weltmeister, Ron-Robert Zieler.
Und es ist auch nicht immer so, dass man dann das alles so einfach meistert. Also es gab dann auch die Zeit so Herbst, Winter, Tage werden ein bisschen kürzer. Wolken hängen ein bisschen tiefer und dann überlegt man schon mal, oh Mensch, war das jetzt so der richtige Schritt? Dann sitzt man da mit 16 in seinem Zimmer alleine und denkt so, oh, war das jetzt alles so richtig? Aber ich habe durchgezogen.
Ja, es war wirklich ein bunter Strauß an Themen, über den wir gesprochen haben. Tolle Folge mit einem erfahrenen Mann. Es ging um den Weltmeistertitel, ganz klar. Es ging aber auch um Nervosität beim aktuellen Sportstudio. Wir haben über seine Hobbys gesprochen, über das, was vielleicht nach der Karriere kommen könnte und auch über seinen Wechsel aus der FC-Akademie mit blutjungen 16 Jahren nach Primetime Manchester United. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge zur Einordnung. Wir haben die vor dem Union-Berlin-Spiel aufgenommen und jetzt wünsche ich euch alles, alles Gute für die Feiertage. Genießt es, legt mal die Füße hoch und genießt ein bisschen FC-freie Zeit. Und dann geht es ja auch schon wieder weiter am 10.01. mit dem Spiel in Heidenheim. Euch allen schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und jetzt viel Vergnügen mit unserer Nummer 20, mit Ron-Robert Zieler.
Erster FC Köln, der Podcast.
Deutschland ist zurück im Fußballhimmel, Weltmeister!
Was sind die Anfragen, die du schon abgelehnt hast?
Tatsächlich ist es momentan so, dass wirklich viele Podcast-Anfragen gibt. Deswegen.
Was eine Ehre.
Es war natürlich klar, dass ich das Ding hier mache.
Stark.
Aber es gibt mittlerweile so viele Podcasts, das muss man schon fairerweise sagen. Und da kommt auch hier und da mal die eine oder andere Anfrage. Ich will mich jetzt nicht gänzlich verschließen dafür. Aber alles kann man eben auch nicht machen.
Was ist eine Anfrage, die du auch gemacht hast, wo du sehr stolz drauf bist? Ich weiß nicht, warst du vielleicht schon mal im Sportstudio oder so? Das sind ja so Klassiker, ne?
Also.
Wo auch der Papa und die Mama mal stolz sind.
Also es gibt ja die regionalen Sportclubs, WDR, NDR, diese Geschichten. Mhm. Da war ich auch, SWR, da war ich auch das eine oder andere Mal, bestimmt schon 6-7 Mal. Und das ZDF Sportstudio ist sicherlich die Koryphäe unter den Sportstudios. Also da war ich einmal und das war echt eine coole Sache. Ich war sehr jung, war sehr, sehr aufgeregt und sehr nervös, muss ich fairerweise sagen. Und habe auch an der Torwand nichts getroffen.
Muss ja auch sonst nur halten.
Ja, genau. Aber ich bin wenigstens nach einem Sieg dahin gefahren. Das ist immer ein schöneres Gefühl.
War das zu Hannover-Zeiten?
Das war zu Hannover-Zeiten ganz, schon echt lange her. Ich glaube, das war 2011. Sommer 2011. Wir haben in Nürnberg gespielt und gewonnen und dann bin ich danach zum Sportstudio gefahren.
Und glaubst du, wenn jetzt nochmal die Einladung käme, wärst du weniger nervös?
Ja, absolut. Also jetzt, man muss einfach sagen, man hat eine gewisse Routine, man hat schon viel erlebt, viele Interviews gegeben, allen möglichen Formaten. Da ist man wesentlich routinierter als noch vor vielen Jahren.
Aber welche Frage würde dich jetzt noch aus dem Konzept bringen? Was muss ich mir auf meinen Zettel schreiben, dass ich das Ron-Robert Zieler denkt, scheiße, ja, was sag ich denn jetzt?
Ja, ich bin schon eigentlich relativ abgeklärt, würde ich sagen. Also da muss schon echt eine eklige Frage kommen. Und was ich ganz gut kann, auch Sachen abmoderieren, finde ich. Also wenn mir was nicht passt, dann sage ich es auch.
Was ist da das Handwerkszeug? Wie moderierst du es ab?
Es gibt ja so die typischen Fußballfloskeln, da weiß man schon, wie man da zu antworten hat. Aber was ich wirklich auch immer mal ganz spannend finde, wenn man auch mal andere Themen anspricht. Ich würde jetzt nicht unbedingt über das tiefste private Innenleben sprechen, aber so ein bisschen Themen außerhalb von Fußball, die mich interessieren. Ja, dafür bin ich auch offen. Gibt jetzt eigentlich in dem Sinne nichts, was mich da komplett aus dem Konzept werfen würde.
Können wir gerne tun heute.
Ja, ich bin mal gespannt, was du so für Fragen hast und ich habe aber keinen Buzzer hier, wie so zum Beispiel beim Phrasenmäher oder so.
Ja, ja.
Aber ich kann ja sagen, wenn mir was gar nicht passt, dann würde ich es ansprechen. Aber ansonsten, ich glaube, wir kommen da schon ganz gut.
Absolut. Über die Runden. Ich nehme das nicht persönlich, du darfst alles abmoderieren, wie du willst. Darfst auch gerne zwischendurch Wasser trinken, hier dran rumspielen oder mal eine Pipi-Pause zwischendurch einführen.
Nein, ich
glaube. Auch nicht unwichtig.
Ich war vorher, deswegen. Also die, ich glaube, wie lange geht das? Dreiviertelstunde?
Ja,
Stunde?
In etwa, ja.
Die kriege so ich, krieg ich auch so rum.
Ja, so viel Sitzfleisch, wie du mitbekommen, mitgebracht hast.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich freue mich.
Wir haben uns eben, oft ist das auch Thema, wenn ich hier so aufbaue und dann sehen die Kameras und Mikrofon, ah ja, wer ist denn heute da? Sag ich, Ron-Robert Zieler. Und dann frage ich immer, was würdest du denn fragen, dass man mal hier so im Kollegium nochmal ein bisschen was mitbekommt? Und man muss schon sagen, was bei den Leuten immer präsent ist, du bist Weltmeister 2014. Ja. Inwiefern ist das so in deinem tagtäglichen Leben auch Thema? Ist das immer wieder, wird man darauf immer wieder angesprochen?
Ja, brutal. Ich muss sagen, ich habe es am Anfang überhaupt nicht realisiert und auch total unterschätzt, was dieser Titel dann am Ende doch für eine Bedeutung hat und nicht nur für einen selber, sondern auch für die Leute drumherum. Hm. Und ich werde wirklich sehr, sehr oft nach wie vor darauf angesprochen, wie es war. Und eben auch als Weltmeister betitelt so quasi. Das ist schon irgendwie auch eine coole Sache, gar keine Frage. Und das ist etwas, was man am Anfang ja ein Stück weit auch unterschätzt hat, aber was bei den Leuten total präsent ist, nach wie vor.
Auch in der Kabine?
Ja, doch das eine oder andere Mal wird man auch darauf angesprochen oder auch wenn man mal ein bisschen rumjoked und so. Also die Jungs wissen schon Bescheid.
Inwiefern hast du denn noch Lust, darüber zu reden?
Aber ist ja was total Positives. Ist ja nichts, wo man scheu sein muss. Also ich rede jederzeit gerne darüber, weil ich weiß auch einfach, wie das die Leute fasziniert. Und wenn es da Fragen gibt, dann beantworte ich die gerne, weil es ist einfach Fakt. Es war eins der tollsten Erlebnisse meiner Karriere. Es ist etwas, was mir keiner nehmen kann. War zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Wir hatten eine sensationelle Truppe. Wir waren in einem fußballbegeisterten Land, in dem wir Weltmeister geworden sind. Es hat wirklich alles gepasst. Und das ist etwas, was mir keiner mehr nehmen kann. Und deswegen verschließe ich mich auch nicht davor. Und wenn es Fragen gibt, dann versuche ich die auch zu beantworten, nach wie vor.
Dann lass uns zu deiner ersten Nominierung mal kommen. Poldi war auch schon mal da im Podcast. Mhm. Witzigerweise ist er heute auch am Geisburgheim. Ihr habt euch eben schon kurz gesprochen, ne?
Ja, total verrückt. Ich habe den echt lange nicht mehr gesehen und auf einmal stand er gerade am Trainingsplatz und wir haben ein bisschen Smalltalk gemacht. Schön, dass ich ihn mal wieder gesehen habe. Ich kenne Poldi seit sehr, sehr vielen Jahren. Im Prinzip seit über 20 Jahren. Ich kenne ihn aus der Jugend beim FC.
Dein Papa hat ihn trainiert?
Mein Papa hat ihn auch trainiert, 2 Jahre lang. U16, U17, glaube ich, war das. Ich war 3 Jahrgänge darunter, aber war ja natürlich oft dabei bei den Spielen. Hat mich total interessiert. War so ein bisschen das Maskottchen, das dann immer mal mit in die Kabine gegangen ist und habe mich dafür interessiert und deswegen kenne ich Poldi da schon sehr, sehr lange.
Und was waren gerade die Themen am Platz? Kann man das zusammenfassen oder ist das eher ein...
Ich habe ihn gefragt, ob er noch Fußball spielt.
Oder ob er nur noch Essen macht.
Ja, aber ja, der macht ja so ein bisschen alles und er ist wirklich ein guter Geschäftsmann. Im Endeffekt muss man einfach so sagen, der macht das sehr, sehr clever, kann sich sehr, sehr gut vermarkten und ich glaube, er kickt wirklich noch ein bisschen auch und solange es ihm Bock macht, warum nicht? Aber ich glaube, er schaut auch über den Tellerrand hinaus schon.
Wann Zieler-Döner?
Ich glaube, das wird es nicht geben. Es muss auch passen. Es muss auch passen zu der jeweiligen Person. Ich glaube, wenn ich was machen würde, dann würde ich eher Richtung Fashion gehen.
Fashion ist es, okay.
Ja. Ja, ich kleide mich gerne
so wie
gut.
Kevin Trapp hat doch auch eine Modelinie bei.
Hat er? Was macht er denn? T-Shirts oder Hemden?
Alles Mögliche, genau. Ja. Viel so etwas schickere.
Ich würde Richtung schick gehen auch. So ein bisschen Mäntel, sowas. Anzüge, Hemden. Weil es ist jetzt nichts, was man so tagtäglich trägt, ist klar. Aber so ein bisschen Bewusstsein in der Gesellschaft wieder platzieren, dass es auch cool ist, mal ein bisschen schicker unterwegs zu sein. Finde ich eigentlich ganz gut.
Finde ich interessant.
Nicht nur diese ganzen Schlabberlooks, also nichts gegen Schlabberlooks oder so und Jogginghosen, aber man hat sich dann irgendwann auch satt gesehen daran und deswegen bin ich dafür, dass man auch wieder ein bisschen sich Mühe geben darf.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, man sieht dich auch öfter mal im Rollkragenpulli heute auch wieder, ne? Du stehst für den...
Wird schon langsam Pulli. Richtig warm hier.
Ja, mir ist auch warm.
Muss ich tatsächlich gleich einmal den Pulli ausziehen.
Das darfst du tun, gern. Mir ist auch sehr warm. Ich bin froh, dass ich noch ein weiteres FC-Shirt drunter habe. Ja. Mode, sehr entspannt. Ist das so eine der Themen, wo du eben sagtest, das ist, was mich über den Fußball hinaus auszeichnet?
Weiß ich nicht, ob mich das auszeichnet. Ich trage einfach gerne schicke Klamotten, aber nichts fancy oder so, sondern einfach, ich finde, sie müssen... schlicht sein, sie müssen gut sitzen, keine verrückten Farben. Eigentlich ist es tatsächlich oft weiß, schwarz, navy, finde ich ganz cool. So Camel, beige, auch mal ganz cool.
Gibt es da noch mehr so Modeaffine auch in der Mannschaftskabine? Also mit wem kannst du dich darüber gut unterhalten? Muss ja auch geschmacklich passen, ne? Gibt ja auch den Styler mit, Johnny Butz.
Ich unterhalte mich mit allen. Ich unterhalte mich wirklich mit allen. Fußballer sind am Ende schon auch dafür bekannt, modisch sich immer auch einzukleiden. Über Geschmack lässt sich streiten. Es muss nicht immer teuer sein, sage ich. Oft sind es natürlich auch Markensachen, keine Frage. Aber ich kann mich mit, ich finde, Sebulonsson hat einen guten Geschmack. Mhm. Ja.
Unser norwegisches Model.
Ja, muss man einfach sagen. Der hat wirklich ein Faible dafür. Der weiß, wie man sich kleidet.
Mittlerweile sind ja auch so diese, weil wir eben bei der Nationalmannschaft waren, wenn die Mannschaft anreist, individuell und am Hotel ankommt, dann ist das ja ein Riesenthema mittlerweile. Was ist da das Outfit? Wie so ein roter Teppich wird es gesehen. Das war bei dir damals wahrscheinlich noch nicht so ganz der Fall, oder?
In Bezug auf was jetzt? Auf die?
Wenn du bei der Nationalmannschaft...
Bei der Nationalmannschaft, genau. Ja. Doch, wir hatten auch Ausrüster damals immer. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und wir wurden immer sehr schick eingekleidet. Und bei den meisten Reisen haben wir auch das Outfit getragen, meine ich mich daran zu erinnern. Aber klar, Mode entwickelt sich auch immer weiter. Vielleicht wird heute auch nochmal ein anderer Blick darauf geworfen als vor 10 Jahren, das mag sein.
Du sprichst wahrscheinlich dann von dem Team-Outfit so, dann auch, ja, auch oft Anzüge, ne? Ja. Ich spreche jetzt davon an dem ersten Tag, wenn die wirklich noch privat anreisen.
Ach so, ja, das ist verrückt geworden. Wenn ich dann die französische Nationalmannschaft sehe, da frage ich mich manchmal, wer die eingekleidet, ne? Aber klar, da gibt es ja genügend Designer in Paris wahrscheinlich, da wollen die sich alle gegenseitig überflügeln, wer was anhat, aber das ist schon teilweise echt interessant.
Aber Fashion Week schon mal da gewesen oder ist das eine Idee?
Nein, das noch nicht. Ich habe keine Zeit. Dadurch, dass ich Fußball natürlich, ja okay, Fußballer sind natürlich schon auch oft genug da gewesen, aber irgendwie ist es noch nie dazu gekommen.
Hat ja auch schon für Ärger gesorgt bei...
Genau, ich bin keiner, der dann da extra anreist, nur für die Modenschau. Also so weit ist es noch nicht.
Du bist ja jetzt auch Vizekapitän, da muss man ja vorangehen, ne?
Ja, Vorbild, genau. Versuche ich ein Vorbild zu sein, professionell zu leben und nicht auf irgendwelchen unnötigen Modeschauen aufzutauchen.
Nee, soll jedem so wie er möchte.
Ja, aber nach der Karriere, vielleicht ergibt sich das mal. Bin da auf jeden Fall offen für.
Sind wir gespannt. Was sind andere Hobbys, weil du gerade eben sagtest, du sprichst auch mal gerne außerhalb vom Sport.
Ja, also ich muss sagen, es hat sich ja auch ein bisschen verlagert über die letzten Jahre. Ich meine, bin jetzt Familienvater, verheiratet. Da verschieben sich ein bisschen die Prioritäten. Das ist einfach so. Verbringe einfach auch gerne Zeit mit der Family, treffe gerne Freunde und gehe gerne auch gut essen. War schon lange nicht mehr im Kino, muss ich sagen. Habe aber letztens meiner Frau gesagt, dass wir unbedingt mal wieder dahin gehen wollen.
Ich war gestern in Avatar.
Und?
Kann ich empfehlen.
So Science Fiction ist nicht so mein Ding.
Okay, was ist dein Ding? Lieblingsfilm hast du?
Früher war es immer der mit dem Wolf-Tanz. Aber schon lange her. Und
mein Papa auch.
Alles mögliche. Ja. Es gibt einfach viele coole Filme. Ich finde Udo Walz, alle Filme mit Udo Walz, finde ich einfach irgendwie einen coolen Schauspieler. Mhm. Haben mich sehr interessiert. Django, Inglourious Basterds. Was hat er noch gemacht? Ja, einmal hat er auch bei James Bond, glaube ich, mitgespielt. Matthew McConaughey. Und Leonardo DiCaprio. Das sind so die 2, 3 Schauspieler, die ich mir sehr gerne anschaue. Hab da jetzt aber keinen speziellen Film in mind, der mir gerade so einfällt.
Wie sieht's bei dir aus mit vor der Kamera acten? Wäre das mal was?
Nee, das ist gar nichts für mich. Also selber Schauspielern, ich glaube, da tue ich mich sehr, sehr schwer. Also ich bin kein guter Schauspieler, würde ich sagen. Und auch kein guter Sänger übrigens. Also.
Musstest du im Sommer, als du hier angefangen hast, angekommen bist wieder?
Ich versuche mich gerade daran zu erinnern. Nee, wir hatten ein anderes Aufnahmeritual. Aber ich muss sagen, diese ganze Nummer mit dem Singen, das ist so ein bisschen ausgelutscht, finde ich. Mhm. Also das haben wir auch selbst in Hannover. Doch, in Hannover haben wir es auch noch praktiziert. Aber es ist, glaube ich, ist auch so ein bisschen also vom Aussterben bedroht, sage ich. Weil heutzutage ist es so, die jungen Spieler, die sind gar nicht mehr nervös, wenn die singen müssen. Die gehen dann ganz selbstbewusst an die Sache ran und rappen da einen vor. Also es ist nicht mehr so ein Fremdschämen wie früher. Also früher, ich war richtig nervös, wenn ich mal singen musste oder so.
Ja.
Das hat mich Überwindung gekostet. Und die Jungs heute, das ist wie selbstverständlich. Dann singen die da. Ist keine Challenge mehr.
Okay, ja, das ist ja Sinn der Sache, ne?
Ja, eigentlich ja.
Hat sich das Kabinenleben auch verändert in den letzten 10, 15 Jahren?
Absolut. Es ist eine neue Generation rangewachsen. Das ist einfach so, dass es normaler Vorgang, ich sage so alle 10 Jahre wechselt oder gibt es eine neue Generation, die einfach heranwächst und das ist auch irgendwo schön zu beobachten, hält mich ja selber auch ein Stück weit jung. Ich komme nach wie vor gerne in so eine Kabine rein, schaue, was die Jungs so bewegt, was da für so Themen sind. Natürlich, klar, brauchen wir nicht drum herum reden. Social Media spielt eine sehr, sehr große Rolle bei den Jungs. Ja, das war früher nicht der Fall. Aber ja, das ist so ein bisschen der Zeitgeist einfach.
Ich denke ganz oft darüber nach, dass gerade nach dem Spiel in der Kabine, während das früher vielleicht, stelle ich mir vor, eher das ausgemacht hat, dass man zusammen gelacht hat, ein Bierchen getrunken hat vielleicht. Kann auch was Unalkoholisches sein. Aber da könnte ich mir vorstellen, war mehr ein Miteinander, während man heute, kenne ich von mir selber auch, greifst du schneller mal nach dem Handy, ne, und schreibst dann irgendwie da deinen Liebsten oder so.
Das ist ein gesellschaftliches Thema. Das ist nicht nur ein Thema, was eine Fußballkabine betrifft, sondern das ist wirklich ja ein gesellschaftliches Thema, dass ja viele heutzutage mit dem Handy vorm Gesicht irgendwie durch die Straßen laufen. Ich will mich da nicht rausnehmen. Also ich habe sicherlich auch das eine oder andere Mal zu oft das Handy. Ja. Aber die Jungs, die dann halt eben noch jünger sind, ich glaube, die wirklich, die sind damit einfach auch aufgewachsen, haben einen ganz anderen Bezug dazu. Und früher war es so, man ist in die Kabine gekommen, man hat erstmal wirklich laute Musik angemacht, gefeiert, keine Ahnung, auch vielleicht mal ein Bierchen getrunken, ich jetzt nicht so, aber es war auch üblich, es war jetzt nichts Verwerfliches und hat diesen Sieg noch ein Stück weit vielleicht mehr würde ich nicht sagen, aber anders genossen, auf jeden Fall.
Mhm. Das heißt aber, jetzt höre ich raus, brauchen wir ein neues Aufnahmeritual für die kommenden Generationen.
Da muss ja nicht schlecht sein, aber wie gesagt, warten wir mal 10 Jahre ab, dann werde ich keinen Fußball mehr spielen. Aber dann gibt es vielleicht auch wieder eine Generation, die das wieder anders handelt. Ja. Vielleicht ist Social Media dann auch nicht mehr so wichtig. Vielleicht gibt es dann wieder andere Themen. Wer weiß das schon? Also jetzt kommt ja, wobei jetzt kommt KI, da bin ich auch mal gespannt. Aber ja, in die Glaskugel können wir ja auch noch nicht schauen. Ich bin auch gespannt.
Lass uns darüber sprechen, dass du Kapitän geworden bist, diesen Sommer zweiter Kapitän, mit Marvin Schwäbe zusammen. Hast du das so schon mal erlebt, dass das Torwart-Duo auch das Kapitänsduo ist?
Ja, das habe ich auch damals gesagt. Also in der Form habe ich das noch nie so erlebt. Habe auch überhaupt nicht damit gerechnet. Natürlich waren die Gespräche mit den Verantwortlichen, mit Thomas Kessler, mit dem Trainer, sehr gut im Vorfeld, sehr wertschätzend. Aber dass ich da jetzt irgendwie Vizekapitän werden würde, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber es ist irgendwie auch eine coole Sache und fühle mich natürlich auch ein Stück weit geehrt darüber, aber dieses Kapitänsamt am Ende darf man noch nicht zu hoch hängen. Also ich sage immer, es ist keine One-Man-Show. Es ist immer besser, wenn das auf mehrere Schultern Verantwortung verteilt wird. Natürlich hat man ein Stück weit mehr Verantwortung, aber Verantwortung sollte generell auf mehrere Schultern verteilt werden.
Verstehe ich zu 100%. Dennoch, ich erinnere mich dran, dass ich dich jeweils nach dem ersten Mal im Testspiel und nach dem ersten Mal im Profispiel mit Binde am Arm, ich mit dir gesprochen. Du warst schon am Strahlen, das muss man schon sagen.
Nein, das streite ich auch überhaupt nicht ab. Also ich hatte ein Lächeln im Gesicht, weil das ist auch nicht selbstverständlich, als zweiter Torhüter die Vizekapitänsbinde zu bekommen und eben für seinen Heimatverein dann mit der Kapitänsbinde auflaufen zu dürfen. Das waren Momente, die die werden in guter Erinnerung behalten.
Weil du Heimatverein ansprichst. Du bist gebürtiger Kölner und hast auch hier in der Jugend angefangen beim FC. Kannst dich noch, vorher SCB Preußen, Köln, genau. Heute Viktoria.
Genau.
Wie kam das zustande, dass du hier hingekommen bist? Hast du das also überhaupt mal im Kopf?
Ich bin in Hohlweide geboren, also ich bin wirklich echte Kölsche Jung.
Ich übrigens auch.
Das ist ja? Ja, Wahnsinn.
Chelsea-Jungs.
Welcher Jahrgang
bist du? Ja, 96.
96.
Ein paar Jährchen später.
7 Jahre nach mir, okay. Ja.
Keine Zimmernachbarn
gewesen. Nee. Also ich habe angefangen, Fußball zu spielen, wie du gerade gesagt hast, bei Preußen Köln damals. Im Feld übrigens, bis zu meinem 7. Lebensjahr im Feld gespielt. Und dann hatten wir irgendwie Torhüternot und der Trainer hat gefragt, wer Bock hat, mal ins Tor zu gehen. Ich glaube, die hatten mit vielem gerechnet, aber nicht, dass ich mich melden würde. Und waren total überrascht. Und irgendwie habe ich so spontan gesagt, ich war auf dem Schulhof auch mal, irgendwie hatte ich Bock, mal ins Tor zu gehen und so. Ich habe einfach irgendwie instinktiv gesagt, ich mach's, ich probier's. Und ich erinnere mich noch, mein Vater hat mir dann die Klamotten gekauft, Torhüter-Klamotten, nur in der Hoffnung, dass ich nach 2 Wochen wieder aufgebe, auch keinen Bock mehr darauf habe. Aber ich bin am Ball geblieben und es hat mir total Spaß gemacht. Und dann mit 7 bin ich ins Tor gegangen. Und dann bin ich auf einem Hallenturnier gesichtet worden von Scouts vom 1. FC Köln. Mit 9 oder 10 war das. Und dann bin ich hier mit 10.
Auch schon früh.
Ja, relativ früh bei irgendeinem Hallenturnier. Keine Ahnung, bester Torwart. Ein paar Mal angeschossen worden, keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Ja, irgendwie sowas. aber hat gut funktioniert und ich bin dann zum Probetraining eingeladen worden und ich glaube, ich habe 1 oder 2 Mal da mittrainiert und dann hieß es ja, würde ich gerne holen und dann war für mich klar, ja, das möchte ich auch machen. Das ist ja eine super Sache zum 1. FC Köln.
Das heißt, es gab gar nicht ein Probetraining?
Doch.
Also das waren die 2 Einheiten.
Ich bin schon gesichtet worden bei dem Hallenturnier, genau. Ja. Und dann bin ich eingeladen worden zum Probetraining.
Okay.
Da habe ich, glaube ich, 1 oder 2 Mal, aber es war nicht viel, mittrainiert. Und dann war klar, okay,
das reicht.
Dich nehmen wir.
Weil bei Poldi haben sie, hat er mir erzählt, damals gesagt, ja, die ersten Einheiten waren eigentlich nichts, aber wir geben dir mal eine Chance.
Ja. Das ist, jede Entwicklung ist anders. Man kann das nicht planen und vielleicht hat man auch mal einen guten Tag oder mal einen schlechten Tag.
Absolut.
Also man weiß es nie, ne? Man steckt da nicht drin und ein bisschen Glück gehört ja auch immer dazu.
Patrick Helmes wurde ja auch in der U17, glaube ich, bei uns aussortiert, um dann später doch noch Nationalspieler zu werden. Ne? Also Jonas Hector auch ein Beispiel.
Ja, das ist
die neue Generation.
Das ist total spannend, die Werdegänge von ein paar Spielern so mal zu analysieren. Und ja, da sind wir beim Beispiel. Es gibt einfach nicht diesen perfekten Karriereweg. Man kann es nicht planen. Und jede Karriere verläuft irgendwie ein Stück weit anders. Und manchmal braucht man auch neben dem ganzen Talent und dem Ehrgeiz das nötige Glück, zum richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und dann eben, wenn es darauf ankommt, auch zu performen. Aber man kann so eine Karriere nicht planen.
Dann hast du, wenn du mit 10 hierher gewechselt bist, circa 6 Jahre dann hier in der Jugend gespielt, ne?
Genau. 6 Jahre. Ich habe auch 2-mal einen Jahrgang übersprungen, also beim älteren Jahrgang mitgemacht. Habe eigentlich vom ersten Moment an in der Jugendnationalmannschaft gespielt. Ich glaube, ab U15 oder so ging es los in Duisburg bei den ganzen Sichtungsturnieren und bin dann auch gleich aufgefallen und habe dann Jugendnationalmannschaft, alles gespielt und habe insgesamt 6 Jahre in der Jugend beim 1. FC Köln gespielt.
Was sind die größten Erinnerungen, wenn du so Polaroids hast in deinem Kopf? Was kommt dir da hoch?
Ja, wir hatten eine coole Truppe, hat echt Spaß gemacht. Wir waren auch recht erfolgreich. Auch in der U15 haben wir irgendwie alles gewonnen. Sind wir Reviercup-Sieger geworden sogar. Und ich erinnere mich auch gerne an die ganzen Hallenturniere. Ich hatte echt gerne Hallenturniere gespielt, weil für ein Torwart, du hast einfach viele Aktionen, viel 1 gegen 1, viele Schüsse, kann man sich echt gut auszeichnen und wie gesagt, wir waren auch recht erfolgreich und hatte einfach insgesamt eine sehr, sehr schöne Zeit, also sehr, sehr positiv, sehr, sehr viele schöne Erinnerungen, wenn ich so zurück.
Jetzt wäre eigentlich genau gerade wieder die Zeit für die Hallenmasters.
Fehlt dir das? Das gibt es ja jetzt nicht mehr unbedingt, jetzt man wird ja auch nicht jünger. Und wenn ich mir manchmal so diese Hallenmasters angucke, die da damals die, ja, das war schon verrückt. Also auch was Verletzungsgefahr und so alles allein schon. Das ist crazy, dass die da so Gas gegeben haben. Die haben sich da gegenseitig teilweise umgetreten und alles. Also und dann auch teilweise auf schlechten Kunstrasen. Mittlerweile ist ja alles ein bisschen weiterentwickelt. Gibt es ja mittlerweile echt gute Kunstrasenplätze. Aber früher war es alles noch ganz schön wild, muss ich sagen.
Rheinland-Cup-Sieger 2009, glaube ich, war es. Das weiß ich noch. Also als ich mit, keine Ahnung, wie alt war ich dann da? 13 in der zweiten Reihe.
Ja.
Und dann haben wir Leverkusen im Finale geschlagen. Ist bis heute einer meiner größten Titel.
Verrückt, ja. Warte, ich muss einmal kurz
den Pulli ausziehen. Pulli, zieh aus, auf jeden Fall. So, hast dich nackig gemacht für unsere Zuschauer.
Und da bin ich wieder.
Da ist er wieder.
T-Shirt ist ja noch drunter
gewesen. Ich wollte gerade sagen, im Man United blau, aber eigentlich, wenn ich so an Edwin van der Sar denke, der hat ja immer so ein grünes Trikot an, ne?
Der hatte immer so ein gelb und grün, kann ich mich erinnern, aber auch grün, ja.
Stimmt, eigentlich auch ein interessantes Thema, dass du als Torwart ja selten in den Vereinsfarben spielst, ne?
Ja, das stimmt.
Macht das also, was mit einem als Keeper?
Man gewöhnt sich, glaube ich, daran.
Aber und manchmal hat man natürlich noch mehr, du vielleicht jetzt nicht zwingend, aber der Trikotschaffende ein bisschen mehr künstlerischen Freiraum, ne? Ihr habt ja schon doch auch wilde Exemplare.
Ja, absolut. Und ich hatte auch lange Zeit mal so einen Tick, dass ich immer selber gesagt habe, oder ich bin dann immer zum Zeugwart gegangen, habe gesagt, ja, wie spielen wir da eigentlich nächste Woche? Ist ja auch immer abhängig davon, ob man ein Heimspiel hat oder ein Auswärtsspiel. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne in der oder der Farbe spielen. Meld das mal bei der DFL an. So. Und dann haben die da auch Rücksicht darauf genommen. Oder ich hätte gerne zu meinem orangenen Torwarttrikot eine schwarze Hose, obwohl wir eigentlich orange hatten.
Ja.
Also da habe ich manchmal schon so ein bisschen Mitspracherecht gehabt. Und das war eigentlich auch immer ganz cool. Das wurde auch immer zum Teil auch berücksichtigt.
Da ist wieder der Modemensch ziehen.
weiß auch nicht.
Oder ist es Aberglaube gewesen?
Ja, es war manchmal auch ein bisschen Aberglaube, wenn ich halt jetzt zufällig mit der, ich sag jetzt mal, mit einer schwarzen Hose ein gutes Spiel gemacht habe. Oder mit einer Farbe, dann habe ich gesagt, komm, wir müssen gucken, dass wir wieder in der Farbe spielen, in dem Torwarttrikot. Und dann hat der Zeugwart alles daran gesetzt, dass wir nächste Woche wieder in derselben Farbe spielen können.
Ist das bei dir schon das höchste der Gefühle oder hast du wirklich noch so ein paar Abläufe?
Na, ich habe mich so grundsätzlich versucht freizumachen. Ich bin nicht abergläubig, weil ich finde, wenn man sich zu sehr abhängig davon macht, da bin ich auch nicht der Typ für. Ich wollte mich da irgendwie eigentlich immer ein Stück weit frei machen. Also das mit dem Trikot, so, das stimmt schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie was ganz Verrücktes gemacht hätte. Also
Farid Mondragon, weißt du, was bei dem abging?
Was war da nochmal?
Der hatte so ganz viele verschiedene, ich sag jetzt in meinen Worten, Madonna-Figürchen. Der war ja total gläubig. Mhm. Und auf seinem Spind im Stadion waren dann ganz viele so Figuren. Da musste der die alle hintereinander abküssen. Und dann zwischen jedem Schienbeinschoner und jedem Handschuh musste dann wieder irgendeine Abfolge von Küsschen passieren und so. Also,
die Zeit habe ich gar nicht gehabt vorm Spiel. Da war ich schon im Fokus.
Das stimmt, das hast du zuletzt erzählt, dass ihr Torhüter geht ja immer so 10 Minuten vor der Mannschaft raus und dann entsprechend auch schon ein bisschen früher rein, weil ihr euch ja nochmal komplett umzieht.
Genau, vorher, ne? Ja. Das ist so, weil wir natürlich Bodenkontakt haben und auch wenn es mal, wenn der Rasen ein bisschen feucht ist oder was weiß ich, damit man sich komplett noch einmal neu anziehen oder umziehen. Und deswegen ist das so ein bisschen, so ein Tick von den Torhütern oder ist einfach dem geschuldet, dass wir uns einfach noch komplett umziehen, dass wir ein bisschen früher rausgehen und dementsprechend früher rein.
Ja, finde ich aber auch als Feldspieler immer schön, wenn du dann nochmal ein frisches Trikot anziehst. Warum ich das Trikot von Edwin van der Sar angesprochen habe, weil du dann ja mit 16 zu Man United gewechselt bist. Und ich weiß noch, dass das, ich habe meinen Papa eben schon angesprochen, der irgendwann mal sagt, boah, das ist ein guter Torhüter vom FC, der geht nach Manchester United. Also in meinem Gefühl hatte das damals noch mal mehr Tragweite, dass da jemand so abgeworben wird von dem damaligen absoluten Spitzenclub aus England. Ne? Wie erging es dir?
Ja, also früher war das noch nicht so üblich, dass so viele Spieler nach England gewechselt sind. Heutzutage ist es ja schon fast gang und gäbe. Man wird gesichtet, man die Scouten. Mittlerweile ist es auch schon fast nicht mehr so, dass da irgendwie noch ein Talent untergehen könnte. Also es wird alles gesichtet, es wird echt gut gescoutet. Aber früher, ich war wirklich einer der ersten Deutschen, der dann auch den Schritt gewagt hat auf die Insel. Ich glaube, vor mir gab es noch ein, zwei Spieler, Robert Huth zum Beispiel, die diesen Schritt gegangen sind. Aber es war schon auch echt ein mutiger Schritt, weil einfach in frühen Jahren, das ist auch nicht selbstverständlich, Elternhaus zu verlassen, habe mir die Entscheidung auch nicht einfach gemacht, weil ich mich ja grundsätzlich sehr, sehr wohl gefühlt habe beim 1. FC Köln. Es gab überhaupt gar keinen Grund, irgendwie zu wechseln, weil ich habe mich hier sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Nur wenn dann natürlich nochmal so ein Verein wie Manchester United kommt und wir reden hier über Man United Primetime, also da war Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Giggs, Goals, also die ganzen
Sir Alex Ferguson.
Sir Alex Ferguson, ja. Und ja, und spätestens als ich dann im Büro von Sir Alex Ferguson saß und der gesagt hat, du, wir würden dich gerne hier holen, wie sieht's aus? Da traut man sich ja gar nicht, Nein zu sagen. Also, deswegen war da klar, dass ich dann zu ManU gehen würde.
Okay, das heißt, es kamen hier Scouts auf dich zu und haben gesagt,
auch, ja, genau, auch wieder
erzähl Scout. Uns mal gerne vom Ablauf.
Ja,
wie war der erste Kontakt? Wie ging es dann nach Manchester?
Ich glaube, so. Der erste Kontakt war, früher war das noch nicht so mit Beratern. Heutzutage haben wir teilweise so schon die 13-, 14-Jährigen alle Berater. Das ist wirklich crazy. Mhm. Wie gesagt, ich hatte damals keinen Berater. Mein Vater ist, glaube ich, kontaktiert worden, genau. Und ich habe es ja selber auch nicht immer so mitbekommen. Ich bin tatsächlich über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum gesichtet worden von Man United, von Scouts von Man United und natürlich auch bei der Jugendnationalmannschaft. Die haben sich auch mal hier das eine oder andere Spiel hier beim FC angeschaut. Und als sie da von der ganzen Nummer überzeugt waren, haben sie meinen Vater kontaktiert und gefragt, ob ich mal zumindest mal vorstellen kann, rüber zu fliegen, mir das mal alles anzuschauen, dass man sich mal trifft. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann, ich bin offen dafür. Ich meine, ich glaube, ich hätte es nicht für jeden Verein gemacht. Also das ist auch ganz, ganz klar. Es hätte schon echt ein Top-4-Verein sein müssen aus der Premier League. Und wie gesagt, ManU damals, das Maß aller Dinge meines Erachtens, das hat mich total überzeugt dann.
Oh, und dann mit 16, also da haben gerade, ja, finden sich nochmal neu in der Pubertät und du sagst, Mama, Papa, ich ziehe jetzt aus dem gewohnten Nest aus.
Also das hat auch sicherlich dazu geführt, dass ich schneller gereift bin als andere in meinem Alter. Weil ich meine, man wird ins kalte Wasser geschmissen und dann muss man strampeln. Ne? Ja, muss man strampeln und man muss sich auch in ein neues Familienleben einfügen. Ich bin dann in eine Gastfamilie gekommen und musste ja dann auch, mein Englisch war noch nicht so gut und so, aber ich musste am Familienleben teilnehmen, ich musste mich da reinarbeiten und das geht dann eigentlich relativ schnell. Musste mich neu anpassen, neue Sprache, neue Kultur ein Stück weit, anderes Essen. Alles ist neu, der Fußball ist ein bisschen anders, ist ein größerer, dann doch nochmal ein größerer Verein. Also es sind schon so ein paar Themen, die auf einen einprasseln und es ist auch nicht immer so, dass man dann das alles so einfach meistert. Also es gab dann auch die Zeit so, Herbst, Winter, Tage werden ein bisschen kürzer, Wolken hängen ein bisschen tiefer und dann überlegt man schon mal, oh Mensch, war das jetzt so der richtige Schritt? Dann sitzt man da mit 16 in seinem Zimmer alleine und denkt so, oh, war das jetzt alles so richtig? Aber ich habe durchgezogen und es hat sich gelohnt.
Ja, es ist nicht einfach, wenn man nicht aus dem Fenster schaut und der Dom.
der Dom war da nicht, das ist klar.
Ja,
habe ich natürlich vermisst.
Und bei Alex Ferguson im Büro, wie riecht's da?
Boah, wie es da riecht, das weiß ich nicht mehr. Ich war so konzentriert, den überhaupt irgendwie zu verstehen. In seinem schottischen Akzent. Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Also erstmal, mein Englisch war noch nicht sonderlich gut. Und dann noch dieser schottische Akzent. Also ich war so konzentriert. Ich glaube, als er mich dann irgendwas fragen wollte und so, ich habe einfach nur yes, yes gesagt. Ich wusste gar nicht mehr genau, was er mich da gefragt hat und so. Aber die Konservation haben auch hauptsächlich der Scout geführt und mein Vater, der auch ein bisschen Englisch gesprochen hat. Aber war schon beeindruckend, überhaupt mich da auf dieses Sofa da setzen zu dürfen. Ich meine, der hatte da wirklich die beste Lage in diesem Gebäude. Der konnte alle Trainingsplätze sich anschauen. Und England ist das ja noch mal ein bisschen anders, dass der Trainer ja nicht bei jeder Trainingseinheit mit auf dem Platz ist, sondern es kann auch sein, dass der Sir Alex dann einfach in seinem Büro saß und die Jungs wussten genau, wir werden jetzt beobachtet, aber der sitzt irgendwie in seinem Büro, weil er ist ja irgendwie der Gaffer, der Manager, der hat ja dieses Ganze, das große Ganze da im Blick. Der hat da wirklich hervorragende Co-Trainer auch, die dann auch oft das Training geleitet haben. Und wie gesagt, in diesem Büro einmal zu sitzen und mit ihm ins Gespräch zu kommen, das war schon surreal.
Kann ich mir auch nur surreal vorstellen, wenn du dann irgendwann mal, ich weiß jetzt nicht, wie früh du Profikontakt hattest, aber wenn da plötzlich Ronaldo dir aufs Tor bolzt.
Ja, ganz früh. Also ich bin mit 16, habe ich auch schon zum Teil dann mit den Profis trainiert. Okay. Trainieren dürfen. Gerade Torwarttraining in England ist ein bisschen anders gewesen. Die Trainingsplätze liegen alle ganz nah beieinander. Wenn die mal irgendwie einen Torwart gebraucht haben, der aber auffüllt oder so, dann konnte es durchaus passieren, dass man da mal hochgerutscht ist. oder wenn es auch nur so 20 Minuten irgendwie warm machen war mit den Torhütern und dann zu seiner Mannschaft gegangen ist. Also ich habe ganz, ganz oft mit Edwin van der Sar trainiert, mit Ben Foster. Ben Foster, auch ein Torwart, der, glaube ich, 500 Premier League-Spiele gemacht hat. Thomas Krušák damals. War schon echt beeindruckend und ich konnte auch echt viel lernen, muss ich sagen.
Auch ein Stück weit irgendwie so Ehrfurcht gehabt oder konntest du das wirklich schnell beiseite legen und sagen, ich bin jetzt einfach nur...
Nein, das wird dann zur Normalität. Das wird ein Stück weit zur Normalität. Und das ist auch gut so, dass man das alles mal ein bisschen ablegt. Und das hat mir auch unheimlich geholfen, dann, als ich den Schritt zurück gemacht habe hier in die Bundesliga und dann, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, nur mit den Profis von Hannover 96 trainiert habe, weil ich dann schon gewohnt war, auch tagtäglich so Weltstars zu begegnen und dann ich da irgendwie ja diese ganze Ehrfurcht und alles erst direkt abgelegt habe und gewusst habe, so jetzt zählt's und ich muss auf mich gucken und ich muss mich hier irgendwie durchsetzen. Also das hat mir extrem geholfen und für mich war Edwin van der Sar kein Konkurrent, sondern der war
Lehrer.
Der war Lehrer, genau. Ja, ich habe das ein bisschen auch als Ausbildung gesehen. Also diese 4-5 Jahre, die ich beim ManU verbracht habe, das war somit die beste Ausbildung, die ich hätte bekommen können. Also es war total, es war international, es war auf hohem Niveau, wir haben tolle Turniere gespielt. Also es hat mich so wirklich nach vorne gebracht und auch mal ein paar Rückschläge erlitten, damals schon halt mal 3-4 Monate verletzt gewesen und so. Aber es hat mich abgehärtet und es war eigentlich die beste Ausbildung, die ich hätte bekommen können.
Und ab wann war der Punkt, dass du sagst, ich wage jetzt ein neues Abenteuer und gehe auch wieder zurück nach Deutschland?
Ja, eigentlich nach 4 Jahren habe ich eigentlich schon gemerkt, so hier Nummer 1 zu werden, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja,
du wurdest zwischendurch mal verliehen, ne?
Ich bin auch mal verliehen geworden, in die dritte Liga, Northampton Town. War auch cool. Also das war auch so, Torwarttrainer kommt und sagt, wie sieht es eigentlich mal aus mit Profifußball, mit richtigen Männern halt, ne? So, ne? Tagtäglich zu trainieren. Ja, klar, bin ich offen für. Okay, ich habe mit dem Trainer von Northampton Town gesprochen, du kannst da hinfahren. Da gibt es ja diese Monatsleihen. Du kannst jetzt mal einen Monat hinfahren, guckst dir das mal an, dann schauen wir mal, wie es läuft.
Halbes Jahr oder so.
Nee, es war kein halbes Jahr. Es war erstmal nur für einen Monat. Ich so, ja, wie? Ja, ich habe mit dem gesprochen. Die brauchen da jetzt einen Torwart und du fährst da jetzt mal hin, trainierst da jetzt mal mit und dann schauen wir uns das mal an. Ja, dann habe ich mich da im November oder Dezember sogar, also auch wieder so um die Zeit, wo in England nicht kein Sonnenschein unbedingt ist, habe ich da ins Auto gesetzt. Führerschein hatte ich ja schon zu dem Zeitpunkt und bin dann nach Northampton gefahren. Und habe dann Hotelzimmer ist gebucht, kannst du mal einchecken und morgen trainierst du dann mit dem mit oder so, übermorgen. Also das war total crazy und schon wieder, dann bist du einfach auch wieder ins kalte Wasser geschmissen und so. Und das härtet einfach ab.
Es gibt auch dieses Lied, Can You Do It on a Cold Rainy Night in Northampton dann oder so wäre es
ja,
in dem Fall. Ne?
Okay, ja,
also Northampton, du kannst es dann entsprechend anpassen.
Ja, auf jeden Fall. Hätte gut gepasst. Ja. Hätte gut gepasst.
So, und dann Hannover. Und das eigentlich, wenn man auf deine Karriere schaut, so die fußballerische Heimat auch geworden ist. Kann man das so sagen?
Ja, das muss man schon sagen. Also in meinem es gibt zwei Vereine, die in meinem Herzen schlagen. Das muss ich schon sagen. Das ist natürlich der 1. FC Köln. Ohne Wenn und aber eben auch Hannover 96, weil dort habe ich meine ersten Gehversuche im Profifußball, würde ich es mal nennen, gestartet und habe da meinen Durchbruch geschafft, bin zur Nummer 1 geworden, bin zum Nationalspieler geworden, bin Weltmeister geworden, ich sage jetzt mal in den Vereinsfarben von Hannover 96. Habe da auch eine unheimlich hohe Bindung zu diesem Verein, weil ich auch einfach sehr viel erlebt habe, auch nicht immer nur positive Dinge, sondern auch mal Rückschläge erlitten habe. Aber das gehört alles zu so einer Karriere auch dazu. Und deswegen ist auch Hannover 96 mir ans Herz gewachsen.
Kann ich zu 100% verstehen. Und was ich auch ganz sympathisch fand, weil wir eben schon über meine Geschichte gesprochen haben, Hannover ist auch echt eigentlich eine ganz nette Stadt. Ne? Da wird so ein bisschen belächelt, habe ich so den Eindruck. Aber ich mochte es da, wenn ich da war.
Muss man schon sagen, wird schon echt von vielen belächelt. Ja, da muss man schon auch viel aushalten können, wenn man selber Hannover gut findet. Aber nein, ich bleib dabei. Also Hannover ist sehr lebenswert und sehr, sehr grüne Stadt. Bisschen überschaubarer als Köln, bisschen kleiner, 600.000 Einwohner ungefähr. Aber man hat alles, was man braucht. Sehr viel Grün, den Marschsee.
Und was es da gibt, und dafür bin ich Hannover bis heute dankbar, für 5 Euro, ich esse kein Fleisch, deswegen ein Döner, aber statt Döner Fleisch mit Halloumi.
Okay.
Wann gibt's das endlich mal in Köln?
Okay, crazy. Dass Hannover Vorreiter bei sowas ist, hätte ich nicht gedacht. Wo war denn der Döner dann?
Boah, da weiß ich nicht was, das weiß ich nicht mehr.
Irgend so ein alternativer Stadtteil oder was?
Es war ein bisschen weiter außerhalb auf jeden Fall,
okay.
Weil da meine Bleibe war. Die war ein bisschen günstiger. Es waren 2 Nächte da.
Okay.
Dann habe ich beide Abendessen, gab es ja, einen Halloumi-Döner.
Ja, aber Hannover ist eine lebenswerte Stadt. Man darf auch nicht vergessen, meine beiden Kinder sind dort geboren jetzt. Ja, deswegen haben wir auch da einfach eine Bindung zu und trotzdem bin ich irgendwie auch froh, jetzt nochmal hier beim Erzheft zu Köln zu sein. Ich finde einfach, hier schließt sich so ein Stück weit der Kreis. Ich meine, ja, wir hatten es ja gerade sehr früh in sehr jungen Jahren Köln verlassen und jetzt nochmal hier zurückzukehren, nach dem Aufstieg erste Liga, das jetzt nochmal mitzunehmen, das ist schon eine tolle Sache.
Hast du nochmal Bock, über die WM zu quatschen?
Ja, unbedingt.
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 Um das auch noch mitzunehmen, weil dann hat man mal die Möglichkeit, jemanden zu fragen, der wirklich mit dabei war zu dieser Zeit. Die allererste Nominierung. Poldi oder auch Lukas Sinkiewicz haben erzählt, das ist schon krass, dann anzukommen und alles ist noch mal besser vorbereitet, noch mal besser. So.
Ich weiß noch genau, meine erste Nominierung war, wir hatten irgendein Spiel gehabt und auch gewonnen. Und dann stand die Nominierung an, genau. Und wir waren gerade beim Krafttraining. Ich war mit der ganzen Mannschaft im Kraftraum. Und irgendwann kam Mirko Slomka, mein damaliger Trainer, in den Kraftraum rein und hat so gerufen, ja, mal ganz kurz, alles stopp und so. Ich wollte nur sagen, wir haben einen neuen Nationalspieler. Und ich habe einfach, ich war gerade beim Bankdrücken, ich habe aber weiter, so ein bisschen halb weitergemacht. Es war so verrückt und ich hätte nicht gedacht, dass ich es hätte sein können. Und hat er gesagt, ja, ich habe gerade mit dem Bundestrainer telefoniert, Ron Oberzieler, Ron, du bist nominiert für den nächsten Jahr. Ich so, ja, das ist ja crazy. Und dann irgendwie spontan haben alle irgendwie angefangen natürlich zu klatschen und
paff,
so.
Die Hand
ja, verrückt, ja, bumm. Ich so, oh, irgendwie so, hatte dann Angst, dass ich mich irgendwie noch irgendwas verrenke, also schnell weggelegt, die Hantelstange. Und das war, ja, das ist bis heute in Erinnerung geblieben auch. Das war meine erste Nominierung. Ich habe dann, glaube ich, aber nicht direkt das erste Länderspiel bestritten. Das erste Länderspiel, das ist crazy. Mein erstes Länderspiel habe ich am 11.11.2011
Alaf,
Köller Alaf bestritten. Und das, also deswegen, das ist ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du am 11.11.2011 dein erstes Länderspiel bestreitest? Das geht ja gar nicht. Aber für mich als Kölner natürlich eine tolle Sache gewesen.
Nochmal größer als die Nominierung als der erste Anruf, nehme ich an.
Ja, doch, schon muss man sagen. Das war damals in Kiew gegen Ukraine. Andrei Schewtschenko noch gespielt. Kennt man, glaube ich. Ja, gute Erinnerung.
Und da schon mal irgendeine Idee gehabt, so mit einem halben Auge schon mal Richtung WM 2014 geschaut?
Nee, überhaupt nicht. Das war noch viel zu früh. Das war noch viel zu weit weg, 2011. Danach, da kam ja erstmal die EM. Und EM 2012, Polen, Ukraine.
Stimmt, dann hättest du, wenn er erstmal dahin
geschielt. Ja, da habe ich erstmal dahin geschielt. Aber ich glaube, da macht sich am Anfang auch gar nicht so viel in der Platte. Und das ist auch gut so.
Ja.
Sondern man lebt einfach mal so in den Tag rein. Man versucht einfach immer, das nächste Spiel gut zu bestreiten, alles mitzunehmen und einfach Gas zu geben. Und manchmal ist es auch besser, wenn man sich gar nicht so viele Gedanken macht. Und dann kommt der Rest von alleine. Und dann war es auch so. Dann kam die Nominierung 2012 dann zur EM, dass ich dabei war. Das war ja schon mein erstes großes Turnier. War schon eine coole Sache. Sind dann leider, glaube ich, war ja Halbfinale gegen Italien mit Balotelli,
richtig,
wo der den dann
ja, iconic,
den einen auspackt.
Mhm.
Ja, aber auch schon damals eine super Sache. Ich meine, 22, 23, sehr, sehr jung gewesen noch.
Ja.
So ein großes Turnier mitzumachen, war super Sache.
Weil du gerade sagst, Platte machen, also sprich Gedanken machen.
Ja.
Ich habe mir gerade die Frage gestellt, ist das als Torhüter, man kann ja sagen, du hast ein bisschen weniger zu tun als die anderen. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz richtig die These.
Kommt auf
aber
den Verein.
Ballaktion hast du auf jeden
Fall. Kommt ein bisschen auf den Verein an, ja. Aber ja, grundsätzlich.
Also
grundsätzlich soll es so sein, aber es gab auch schon Spiele, wo der Torhüter die meisten Ballkontakte
hat. Ja, definitiv. Also gar nicht so selten. Ne?
Ja, wenn zu oft zurückgespielt wird, dann
irgendwie. Ja, okay. dann passt die These nur phasenweise. Nein, aber gab es schon Spiele, wo du dachtest,
also ich sag,
viel Zeit zum Nachdenken heute?
Nee, ach, wenn man auf dem Spielfeld steht, dann ist man so im Fokus, man kriegt die Zeit gar nicht mehr so richtig mit und so. Und man muss ja trotzdem beim Spielgeschehen ständig dabei sein. Man muss ja auch trotzdem, wenn der Ball in der gegnerischen Hälfte ist, man muss ja nachschieben, man muss irgendwie vielleicht die Verteidigung, die Restverteidigung ein bisschen ordnen oder so. Also das ist schon so, dass man da eigentlich nicht über irgendwie andere Dinge nachdenkt. Also vielleicht machen das andere Torhüter, das weiß ich nicht. Aber
zuletzt habe ich was von Olli Baumann gelesen, dass der, weil er, das bedarf ja eines, deswegen, das ist jetzt die Antithese von dem, was ich eben gesagt habe, es bedarf ja extrem Fokus, 90 ja. Minuten. Und das ist super anstrengend. Und deswegen sucht er sich bewusst so Pausenmomente, wo er sagt, jetzt gucke ich mal irgendwie auf mein Wappen kurz oder mal auf die Anzeigetafel, um so kurzes Päuschen im Kopf zu gönnen. Ja.
Es kann sein, dass du in dem ganzen Spiel keine einzige Parade hattest und trotzdem mental erschöpft bist, weil du so fokussiert warst, weil du so die Konzentration halten musstest. Und man hat es ja auch damals irgendwie auch immer bei Oliver Kahn schon so ein bisschen, also Oliver Kahn war ja so ein Fall, wenn du bei Bayern München spielst, dann kriegst du ja tendenziell wirklich weniger drauf. Mhm. Und der war immer on point da und das ist, glaube ich, schon echt eine Challenge. Also das sollte man nicht außer Acht lassen, dass es nicht selbstverständlich so gut und so fokussiert dann immer zu, ja, oder die Konzentration so aufrecht zu erhalten und dann, wenn es drauf ankommt, da zu sein.
Wenn du wirklich nur ein, zwei Situationen hast, in denen du liefern musst, ja, verstehe ich absolut. Wir sind ein bisschen abgewichen von der WM, da wollte ich eigentlich hin. Okay. Mythos Campo Bahia, ne?
Ja.
Der ist ja durch ganz Deutschland gegangen. Wer waren deine Hauskollegen, weißt du das noch?
Ja, so Per Mertesacker hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Da waren
auch noch, natürlich als Hannoveraner.
Ja, Jung, auch, ne? Hannoveraner, ja. Genau. Sammy Khedira war da. Mit Poldi war ich im Haus.
Ist das?
Okay. Sogar auf obere Etage.
Im Etagenbett.
Mesut Özil und Jerome Boateng. Also wir hatten schon...
Wurde das gelost?
Spannende Konstellation.
Oder hat das Bierhoff selber entschieden? Oder wie
nein,
das?
Ich glaube, die Geschichte war so, dass der Mannschaftsrat, es waren 5 oder 6 Spieler, es waren auch dann dementsprechend 5 oder 6 Häuser, sind zusammengekommen und jeder Spieler hat so ein paar Spieler genommen quasi.
Mhm.
Die Spieler wurden dann aufgeteilt. Und der Pair hat dann damals gesagt, den Ron, den nehme ich zu mir. Den nehme ich bei mir auf.
Stark.
Ja, irgendwie so war das.
War das auch wirklich, dass die Häuser irgendwie mehr miteinander abgehangen haben oder war das schon bunt gemischt?
Ja, klar, natürlich. Ja. Zum Teil abends auch, dass man auch mal so einen Spieleabend zusammen verbracht hat. Wobei, dann kam auch mal so ein Bene Höbedes oder so, der war auch immer dann bei uns. Aber natürlich hatten wir auch, das Campo Bahia, das war wie so ein bisschen Resort. Also es war nicht perfekt, aber es war perfekt für uns. Also es war ja noch nicht alles fertig. Und darauf wurden wir vorbereitet, dass man, ja, pass auf, wir fahren ja jetzt hin, aber wir sind natürlich auch in Brasilien, man muss mal auch, ist noch nicht alles ganz perfekt, aber wir nehmen das einfach so an, wie es ist und wir machen das Beste draus. Und wir haben uns da im Endeffekt so wohl gefühlt. Und wenn dann mal irgendwie eine Dusche irgendwie überflutet ist, weil irgendein Abrohr nicht so funktioniert hat oder so, das war dann auch total wurscht. Also wir haben das Beste draus gemacht. Wir hatten ja auch einen Pool da, wir hatten eine Bar, wir konnten die Spiele tagsüber schauen. Es war einfach eine richtig, richtig gute Energie da. Und das hat man gespürt und man war da ganz frei. Mal war man in seinem Haus oder mal war man auch vielleicht mal ganz allein in seinem Zimmer, wenn man mal seine Ruhe haben wollte. Oder man konnte an die Bar gehen. Und man hat immer Leute getroffen. Also je nachdem, wie einem gerade so war.
Eigentlich auch das beste Urlaubsszenario, das sag ich immer.
Ja,
aber eine Finca mit 16 Leuten.
Ja, aber klar, du musst trotzdem on point dann halt auch abliefern und da sein. Und das haben wir eben auch geschafft.
Ja.
Also wir hatten wirklich diese Kombination zwischen Anspannung und dann mal wieder im richtigen Moment loslassen. Das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen. Und da, wie gesagt, ich bin davon auch überzeugt, dass da auch der Grundstein für den WM-Titel gelegt wurde, weil wir waren einfach ein Team. Und das hat man auch gespürt, das hat man, glaube ich, bis Deutschland gespürt, dass wir einfach so einen mega guten Team-Spirit hatten. Und jeder hat dem was gegönnt. Der Mannschaftserfolg stand über allem.
Kannst du diese Dynamik denn beschreiben? Also war das jetzt, das kann ja nicht nur
das entwickelt Resort sich natürlich sein. Auch. Also ich sage jetzt mal, hätten wir die ersten 2 Spiele gleich verloren, hätte sich das nicht so entwickelt. Aber wir sind dort angekommen, wir sind schon total herzlich von den Einheimischen oder von den Hotelangestellten empfangen worden. Und es war direkt am Strand. Wir hatten gutes Wetter und so. Da kommt natürlich ein gutes Feeling auf. Und natürlich, Siege haben auch dazu beigetragen, dass so ein Spirit sich dann weiterentwickelt. Und das war der Fall. Und es war ja auch nicht immer alles so easy cheesy.
Wir denken an Algerien.
Ja, genau. Ne? Wir haben uns auch das eine oder andere Mal schwer getan. Das gehört auch dazu. Aber wir haben es alle zusammen gemeistert. Oder die Jungs, klar, natürlich am Feld haben es gemeistert. Aber wir als Team haben eben auch gut funktioniert.
Gab es denn da schon mal Momente, wo du sagst, so im Rückblick, so rein sportlich, professionell, wo du eigentlich mal hättest sagen sollen, komm jetzt mal weg hier von der Bar, du musst mal ins Bettchen oder so. Gab es das da auch schon mal?
Aber was hat denn Polly gesagt?
hast mit ihm habe ich nicht
Also mit ihm hast du noch nicht mehr. Okay, alles klar. Es soll vorgekommen sein. Dass der Bundestrainer mal gesagt hat, jetzt aber Schluss hier. Morgen haben wir Training oder was weiß ich.
Ist das denn, sind die Trainingseinheiten, ist das eine richtige intensive Einheit oder geht es da mehr um? Ja, okay.
Doch, wir haben schon Gas gegeben.
Ja, okay.
Also es war nicht so ein Larifari-Training. Mhm. Also
wie beim Eishockey, da ist die spielen ja so oft, dass dann eher die Trainingseinheiten regenerativ sind, sage ich es mal so.
Klar hatten wir auch regenerative Trainingseinheiten, aber es gab auch Trainingseinheiten, da ging es richtig zur Sache. Da war das Trainingsniveau aber wirklich sehr, sehr hoch. Und man muss ja auch irgendwie gucken, dass man irgendwie fit bleibt. Oder die Jungs, die dann auch, ja, realistische Chancen haben, dann auch reinzukommen, die mussten sie auch auf dem Niveau halten. Deswegen waren das schon auch zum Teil intensive Trainingseinheiten und man darf ja nicht vergessen, wir hatten ja auch im Vorfeld des Turniers schon 2 Trainingslager. Also wir waren wirklich sehr lange auch zusammen. Also es waren insgesamt 6 oder 7 Wochen. Also das war schon eine lange Zeit. Schon nicht wenig.
Ja. Gibt es über all die Zeiten irgendwie einen Moment, der dir am meisten in Erinnerung geblieben ist? Irgendwas, was am meisten geprägt hat?
Na gut. Also der Schlusspfiff im WM-Finale, das Halbfinale gegen Brasilien.
Boah.
Ja, das waren so die 2 Momente, die mir jetzt so direkt einfallen.
Schon auch das Sportliche, ja.
Also im Finale saß ich auf der Bank und habe mir gedacht, ja, man ist ja ein bisschen gemein, weil natürlich so ein Vize-Weltmeisterschaft ist auch was Tolles, aber ich habe nur gedacht, hey, wenn wir jetzt schon einmal in diesem Finale sind, dann lass uns das Ding irgendwie bitte gewinnen, weil, ja, und das haben wir noch geschafft.
Und dann? Was passiert mit dem Abpfiff dann?
Ja, da fällt was von einem ab. Also das ist so unglaublich. Also erstmal ist es ja so eine Situation, die ist ja gar nicht realisierbar. Du weißt, ja klar, natürlich weißt du irgendwie, ja, jetzt sind wir Weltmeister, aber du, keine Ahnung, alle sind wie von der Tarantel gestochen, erstmal auf Richtung Spielfeld gelaufen, wir haben alle gejubelt, gefeiert, alle haben sich umarmt. Das war ja unfassbar emotionale und tolle Momente, die man da erlebt hat. Und haben einfach, glaube ich, diesen Moment genossen. Man muss auch mal dann diesen Moment einfach mal genießen und darf sich auch nicht zu viel Gedanken machen, sondern einfach mal da auf dem Maracana auf dem Spielfeld stehen mit der Medaille oder vielleicht dann auch noch mit dem Pokal in der Hand und einfach diesen Moment mal genießen.
Wo hast du die Medaille heute?
Die ist gut verstaut. Also die ist in sicheren Händen. Ja, ich habe
keine Vitrine oder so.
Doch, ich hatte sie zum Teil, bin in den letzten Jahren auch mal umgezogen. Mhm. So hatte sie aber auch zum Teil in der Vitrine. Ist ja auch nichts, wo man verstecken muss. Ne? Also aber ich muss mal meine Frau fragen, wo sie jetzt gerade ist.
Also es ist ein Titel, der für immer bleibt. Man sagt ja auch nicht der Ex-Meister oder so, sondern es ist Weltmeister bist du für immer, ne? Oder
wie ja, klar. Es gibt ja nicht so viele Weltmeister. Ja. Aber auch in Deutschland. Also natürlich gibt es auch noch ein paar. Ich weiß nicht, wie viel es gerade gibt lebende Weltmeister in Deutschland. Vielleicht 50, vielleicht ein bisschen weniger. Aber viele sind es nicht, ne? Und deswegen ist es ja etwas, was so einem Leben lang so begleiten wird, beziehungsweise ist so ein bisschen wie ein Doktortitel. Also ist so irgendwie, mein Weltmeister ist man einfach.
Steht an der Kaufklingel bei dir. Nee, das ist Weltmeisterziel.
Ich bin ja kein, so eingebildet bin ich jetzt auch nicht.
Nee, das glaube ich auch. Aber es ist, da habt ihr, glaube ich, 80 Millionen Menschen.
Ist auch jetzt nichts, wo ich mich so unbedingt profilieren muss. Ne? Aber wie gesagt, auch, das haben wir ja am Anfang schon gesagt, gerade in der Wahrnehmung der Menschen ist es einfach nach wie vor was Besonderes. Und ich werde auch einfach so wahrgenommen, wie du es ja auch selber schon gesagt hast. Ne? So allen ist das so präsent, dass ich irgendwie Weltmeister bin. Ja, und so ist es halt eben.
um das Thema noch abzuschließen, ist das dann einfach, danach wieder in den Liga-Alltag eigentlich zurückzugehen?
Ich sag nochmal, also ich glaube, für mich war es einfacher als für die Leute drumherum. Weil in der Wahrnehmung war ich jetzt irgendwie dieser Weltmeister.
Ja.
Aber für einen selber geht das Leben ja irgendwie weiter. Und ich habe mich dann auch wieder darauf gefreut, die Jungs zu sehen, dass es weitergeht, Bundesliga. Weil Fakt ist natürlich auch, dass bei der Nationalmannschaft war ich ja die Nummer 2, 3, die meiste Zeit. Und im Verein war es so, dass ich ja überwiegend die Nummer 1 war. Und das war eine andere Situation. Und deswegen habe ich mich auch immer auf die Bundesliga gefreut, auf den Alltag. Das ist ja auch das eigentlich das normale Leben, der Alltag.
Und da sind wir auch wieder beim Führungsspieler Ron-Robert Zieler, der ja da immer Gas gibt in jedem Training. Hatte ich ja auch schon Lukas Kwasniok gelobt.
Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Es klappt nicht immer. Es ist schön, wenn der Trainer das so sieht. Aber darüber definiere ich mich auch. Ich mache das für mich, aber auch für die Jungs, um auch ja, Professionalität auszustrahlen. Aber ich muss mich da nicht für verstellen. Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass ich versuche, fast oder nahezu in jedem Training an meine Leistungsgrenze zu kommen, gut zu trainieren, Vorbild zu sein, mich professionell zu verhalten, etwas auszustrahlen, wenn es Fragen gibt oder wenn ja irgendwie auch ja die Fragen zu beantworten oder auch zu pushen, da zu sein, einfach für die Jungs. So, das sind meine Aufgaben, die versuche ich gerecht zu werden.
Wäre schön, wenn wir vielleicht auch mal wieder aus den FC-Reihen den nächsten Weltmeister züchten können. Insofern schön, dass, dass ein Kölner bis dahin geschafft hat.
Jetzt würden viele Kölner-Fans einen im Kopf haben.
Ja.
Aber darüber sprechen wir jetzt.
Nee, ich glaube, da sprechen genug Menschen drüber, müssen wir nicht auch noch nennen. Schauen wir mal. Wir drücken alle Daumen. Und jetzt freuen wir uns erstmal auf die Weihnachtszeit, ein bisschen runterzukommen. Was bist du für ein Weihnachtstyp? Feiert ihr bei euch hier in Köln zu Hause?
Nee, wir feiern diesmal nicht zu Hause. Also es ist so, dass wir die letzten Jahre eigentlich auch schon öfters mal weggefahren sind. Aber trotzdem, also immer mit Weihnachtsbaum feiern wir dann doch. Also wir sind dieses Jahr auf Mallorca.
Oh, schön. Mhm. Ja gut, gerade als Fußballer bist du ja auch immer,
gut, also
du kannst
ist
ja kaum weg, außer im Winter und im
Sommer.
Genau,
ne? Wir haben halt im Winter und im Sommer halt die Möglichkeit, mal wegzufahren.
Ja.
Und das muss halt eben auch irgendwie genutzt werden. Und deswegen haben wir uns jetzt die letzten Jahre auch dazu entschieden, dass wir wegfahren. Aber ja, ist ein tolles Fest. Also ich genieße es einfach irgendwie dann dieses ein bisschen Entschleunigen, bisschen zur Ruhe kommen, diese besinnliche Zeit mit der Family zusammen. Kinder sind glücklich, können Geschenke auspacken.
Sind das die schon besorgt, Ron?
Ja, also sie sind besorgt, aber ich will mich da auch nicht profilieren damit, weil das übernimmt überwiegend meine Frau. Ich muss eigentlich nur ein Geschenk holen.
Was wünschen sich denn Kinder in dem Alter heutzutage? Bei mir war das früher PlayStation. Ich weiß nicht, was so deine Weihnachtsgeschenke von früher sind.
Ja, gar nicht so. Also ich sage immer, die Kinder freuen sich auch über so kleine Sachen. Es muss nicht immer so ein Riesending sein. Also es kann alles Mögliche sein. Aber
was ist denn bei dir? Favorite Geschenk of all time, was du bekommen
jetzt,
hast?
Und jetzt sage ich natürlich, es müssen auch mal kleine Geschenke sein. Jetzt sage ich natürlich Super Nintendo früher.
Ja,
Super Nintendo früher, das war ich weiß, viele von den jetzt von den jungen Spielern wissen gar nicht, was gemeint ist. Wovon redet der Ron?
Echt krass.
Weil die ja alle PlayStation kennen.
Ja, klar.
Super Nintendo war ja das andere damals.
Ja, habe ich auch noch zu Hause.
Ja.
Ich habe zur Kommunion damals eine GameCube bekommen.
Mhm.
Dieses Gefühl, die in der Hand zu halten, das ist, also ich glaube, da kann der Weltmeisterpokal nicht mithalten, bin ich ehrlich.
Spielst du heute noch? Nee, heute nicht mehr.
Ab und zu, also so einmal im Jahr,
ja?
Packen wir dann einmal Mario Kart aus oder so.
Ja.
Also die steht noch bei mir im Schrank.
Ja.
Und dann wird die ab und zu mal aufgebaut.
Ja. Ja, also Geschenke ist auch toll, gerade für die Kinder, wenn du dann irgendwie so die Freude in den Gesichtern siehst, dann geht mir auch das Herz auf. Aber ja, einfach gutes Essen, Beisammensein, nettes Beisammensein, auch mal die Ruhe, die Stille zu genießen und gute Gespräche zu haben. So, da freue ich mich eigentlich am meisten drauf. Man bekommt auch weniger Anrufe, also klar, man frohe Weihnachten wünschen ja schon auch der eine oder andere, aber wirklich, ich glaube, an dem Tag oder so, an dem Abend, da ist wirklich so, das Handy ist auch weg und so, man ist einfach, man sitzt da beisammen und
Winterwechsel hast du ja auch noch nicht gehabt in der Karriere, ne? Ich glaube, da.
Nee, Winterwechsel hatte ich noch.
Rein theoretisch kann es ja auch nochmal hektisch werden in den Weihnachtstagen, ne?
Ja, ja, okay. Habe ich so gesehen, habe ich das, ja. Unter dem Aspekt habe ich es noch nicht betrachtet, weil es bei mir nie vorgekommen ist.
Ja, ich glaube, so ein Thomas Kessler wird nämlich eher vielleicht die drei Weihnachtstage Ruhe haben und dann.
Ja, gut. Er ist in einer anderen Position.
Ja.
Ich bin Spieler und. Habe dann eben Urlaub, wo andere dann eben auch Entscheidungen treffen müssen und viel telefonieren wahrscheinlich.
Die Frage, die sich jetzt natürlich alle Fans stellen, ist der Mode-Fan Zieler, was zieht er an Weihnachten? Ist es der Anzug? Ist es das Polo?
Ja, in den letzten Jahren war es schon auch so, dass ich auch mal einen Anzug rausgeholt habe. Mit einem Rollkragen oder mit einem Hemd, keine Ahnung. Also wir geben uns da schon auch Mühe. Also wir wollen schon auch nett gekleidet sein.
Ja, verstehe ich. Mhm. Aber in die Kirche geht's nicht mehr.
Nicht
jedes, in die nicht, spanische.
nicht jedes Jahr. Aber letztes Jahr war ich nicht. Vorletztes Jahr war ich. Ja.
Ja.
Aber es ist jetzt keine Tradition, dass wir sagen, es muss unbedingt in die Kirche gegangen werden. Das ist es nicht. Aber ich weiß ja gar nicht, ich glaube, doch, da gibt es auch eine Kirche, klar. Keine Ahnung.
Ja, früher
muss ich mir noch Gedanken drüber machen.
Bei mir war es traditionell die Kirche. Ich war sogar lange Jahre Messdiener.
Mhm, okay, cool.
Mittlerweile ist es ab 10 Uhr das Glas Wein geworden, statt dem Messwein. Also,
ja, okay.
Wir sind, da bin ich ein bisschen unvernünftiger geworden über die Jahre.
Ja.
Ron, dann wünsche ich dir auf jeden Fall schöne Weihnachtstage, gute Erholung. Auch den FC-Fans natürlich eine gute Weihnachtszeit und bei all der schönsten Nebensache der Welt, bei all der Aufregung, die wir rund um den 1. FC Köln erleben, darf man da mal 3-4 Tage runterkommen.
Absolut. Vielen Dank. Ich wünsche dir auch schöne Weihnachten und natürlich auch den FC-Fans besinnliche Weihnachtstage.
Ron, wir haben zum Abschluss noch 3 Abschlussfragen, die sich hier immer wiederholen.
Okay.
Hätte ich
mich darauf vorbereiten können, aber...
Wir können ja schneiden.
Ja, okay.
Die erste Frage ist, glaube ich, relativ einfach beantwortet. Was machst du heute noch so?
Boah, unspektakulär. Ich glaube, ich auf die Uhr gucke. Meine Uhr geht gerade falsch.
14.17 Uhr.
Dann kann ich den Kleinen noch von der Kita abholen. Da fahre ich jetzt gleich vorbei. Und dann fahre ich nach Hause. Guck mal, was da noch so ansteht. Aber es ist, glaube ich, nichts mehr groß geplant.
Weihnachtsdeko steht schon.
Wie gesagt, weil wir ja nicht, also ja, wir sind ja weg, aber ja. Geschenke habe ich auch besorgt. In 2 Tagen ist Spiel, muss eh zur Ruhe kommen.
Zweitletzte Frage ist mir zuletzt nicht eingefallen. Ich hoffe, heute habe ich sie im Kopf. Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Ich will viel erreichen. Also ich bin total offen, auch für neue Themen, für neue Dinge. Ich glaube, das Karriereende ist absehbar. Aber ich habe keine Angst davor, wenn die Karriere irgendwann mal vorbei ist und ich freue mich auf das, was dann noch kommt. Was auch immer das sein mag, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich bin total offen. Also habe ich deine Frage eigentlich nicht, so gesehen nicht beantwortet.
Muss auch nicht nur sportlich sein.
Ja, gut.
Großvater vielleicht.
Ich will auch vielleicht nochmal eine neue Sprache lernen, mich weiterbilden, vielleicht irgendwann nochmal ein Business aufmachen.
Mode
vielleicht, siehst du? Wobei Fashion-Branche ist gerade, tut sich schwer. Aber es gibt auch wieder Chancen dann.
Ja. Es sind alles Trends.
Genau.
Da musst du irgendwann die Welle wieder reiten.
Genau.
Die letzte Frage, die vielleicht schwerste, musst du mir beantworten. Was ist für dich der 1. FC Köln?
Ja, wie es im Slogan auch schon ist, so spürbar anders. Also Emotionen, Begeisterung, Tradition. Einfach eine tolle Stadt, tolle Menschen, offene Menschen, tolerant. Keine Ahnung. Also ich könnte noch vielleicht 1-2 andere Wörter aufsagen, aber ich denke mal so, das beschreibt es ganz gut.
Ron, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Sehr kurzweilig. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dann wird es jetzt Zeit,
dass
du den Sohnemann abholst und eine schöne Weihnachtszeit. Wir sehen uns dann im Januar wieder.
So sieht's aus.
Mach es Jod, Ron.
Mach's ebenso, ebenfalls gut.
Machen wir beide Jod. Alles klar. Danke
so sieht's
dir.
Aus. Alles klar. Gerne.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.